Hallo ihr Lieben, Episode 14 von Auf dem Pott mit Katharina. Wir beginnen jetzt aktiv mit der Umstellung der Ernährung. Also immer mit wieso, warum, welche Studien, welche Erfahrungen, welche Argumente, welche Gegenargumente. Ich werde das immer so aufbauen, dass ihr das auch hübsch den unreflektierten Eltern, Großeltern, Freunden, Lehrern weiterleiten könnt und dass endlich mal Ruhe im Raumschiff ist und ihr da nicht immer alleine steht mit eurem Bauchgefühl. Auf dem Pott mit Katharina, Episode 14. Die Vermeidung von Klebstoffen in der Ernährung und die verheerenden Zusammenhänge von Gluten, Gliadin und Casein durch Bildung von opioiden Verbindungen zu allen unseren psychischen, neurologischen, gastroenterologischen Erkrankungen und Immunprozessen. Ein verheerender Zusammenhang, den ihr euch wirklich anhören müsst, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also bleibt dran, auf dem Pott mit Katharina, Episode 14. So, ihr Lieben, ich fange euch gleich mal hier an, wieder mit den Gastro-Koryphäen zu sprechen. Was man isst, spielt natürlich eine Rolle. Es gibt aber nur wenige handfeste wissenschaftliche Studien dazu. Der Darm ist einfach ein sehr plastisches Organ. Also wir sprechen hier wieder von einem Buch aus dem letzten Jahr. Und das ist eine ganz verheerende Feststellung, die so auch nicht stimmt. Also dieser Podcast dient dazu, euch zu verdeutlichen, dass das eben falsch ist. Das ist gelogen und aus vielen unmoralischen Gründen nicht weiterverfolgt worden. Wenn ihr nicht selbst was unternehmt, also diese Gesundheit eurer Darm-Gehirn-Achse, die eurer Kinder und auch die eurer Genetik, dann steht für euch unheimlich viel auf dem Spiel. Also diese Unwissenheit scheint natürlich jedoch gewünscht und beschert der Pharmaindustrie Milliardengewinne. Deshalb sagt die konventionelle Medizin ihren Patienten mit nun wirklich offensichtlichen Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn, eine starke Entzündung des Dünndarms, sie dürfen essen, was sie wollen. Ja, geht's noch. Da kommt doch der allergrößte Unwissende drauf, dass das nicht sein kann. Also man entfernt Gallenblasen und entlässt Patienten ohne jegliche Ernährungsempfehlung. Ich bekam gerade einen Challenger, dem man den Magen entfernt hat. Dann aber feststellte, dass das Karzinom aus dem Dünndarm herauswächst. Ja, das ist dann so eine Sache mit der Anatomie. Magen entfernen bedeutet, dass man den Dünndarm sozusagen an der Speiseröhre annäht. Die Nahrung kommt dann also absolut unvorbereitet direkt in den Dünndarm. Und, du ahnst es, auch dieser Patient durfte essen, was er wollte. Also wenigstens die Info, dass er sein Essen ausreichend kaut, ja, bis es annähernd Speisebrei ist, das kam von Ärzten eines Berliner Krankenhauses nicht. Klaro, da gibt es natürlich noch keine Studie drüber, noch keine handfeste. Also, ich sage euch wirklich, also Ärzte nach Erfahrung in der Ernährung zu fragen oder überhaupt nach Ernährungsumstellung oder ob die Ernährung irgendeine Frage in Zusammenhang zu euren Erkrankungen ergibt. Du, da kannst du irgendwie, das ist genauso, als wenn du irgendwie in den Zoo gehst und vom Panda-Bären Schminktipps haben willst. Also es ist wirklich verheerend. Das Problem daran ist aber auch, dass die meisten Menschen, wenn sie diese Informationen bekommen, sie müssten nichts an ihrer Ernährung verändern, also diese Info eben dankend annehmen und in ihrer Komfortzone eben sitzen bleiben. Wenn die Antwort also erwünscht ist, ja, wieso sollte ein Arzt sich damit auseinandersetzen? Eine Patientin war besorgt um einen ehemaligen Schulfreund und stellte mir diesen Mann eben vor, der war so Ende 30 im Lungenkrebsstadium Stage 4, also im Endstadium. Der kam gerade von seinem Arzt und hatte so eine Liste dabei, wo der Arzt ihm aufgeschrieben hat, was er essen darf und was nicht. Die Liste war für meine Begriffe ohne Sinn und Verstand. Aber der Patient, der auf dem Weg eben zum Sterben ist, steht da und strahlt und sagt zu mir, ja, das ist ja sowieso, was er sowieso immer isst. Und dann muss er ja nur die Auberginen weglassen. Und ich habe ihn lange angeschaut und gesagt, ja, und genau darüber solltest du jetzt mal nachdenken. Aber so sieht es da draußen aus. Wenn jemand irgendwie eine Info bekommt, dann heißt ja, ach, du musst nichts umstellen und da ist auch keine nachweisbare das und das und du kannst alles essen wie immer, dann sind die Leute dankbar, ja. Also und solange Menschen die Info bleibt in der Komfortzone sitzen, dankend annehmen, wird hier auch keine Veränderung stattfinden. Ja, und Mediziner auch überhaupt nicht in die Verlegenheit kommen, da irgendwelche Ratschläge zu geben, außer irgendwelchen dämlichen Ernährungspyramiden. Also, dass unsere Darm-Gehirn-Achse im ständigen Austausch mit unserem Gehirn steht, das musst du dir immer und immer wieder vor Augen halten. Eine Regeneration des Gehirns, eine Regeneration des gesamten Körpers ist ohne den Verdauungstrakt nicht möglich. Und eine Regeneration des Verdauungstraktes ist praktisch ohne das Gehirn nicht möglich. Also, wie ich immer, immer wiederhole, ja, spielen eine Offenheit, eine Klarheit, Entscheidungen, Absichten, Haltungen, ja, allen Diversitäten gegenüber eine große Rolle im Verdauungstrakt und so auch im Gehirn. Deshalb ein großes Ja zum Man ist, wie man ist. Deshalb brauchen wir dieses große Ja und dieses große Ja, ich will zur Ernährungsumstellung. Ja, wir brauchen eine absolute Absicht, diese Veränderung einzuleiten und diese Bereitschaft zu erkennen, was der Körper da ständig abruft und haben will, sind vielleicht alte Vernetzungen, die nicht gut, aber einfach abzurufen sind. Deshalb sind Aussagen von Menschen, die da immer sagen, ich vertrage alles und sich dann die abartigsten Lebensmittel zu Gemüte führen, oftmals nicht richtig. Es ist nur leicht abzurufen. Ja, das mochte ich ja schon immer, der Körper sagt ja nicht ja, sondern verhält sich einfach neutral und von der Körperinformation ist ja auch nichts da. Ja, er wehrt sich ja auch nicht mehr. Warum auch? Es ändert ja eh nichts. Also wenn man da nachforscht, ist bei den meisten Patienten, gab es mal Reaktionen dann im Teenie-Alter oder Anfang 20 und irgendwann hat er die Kommunikation eingestellt. Ja, was soll er denn machen? Es hört ja sowieso keiner. Die Essensmuster sind ja jeden Tag gleich. Also dass diese ganze Kommunikation wahrscheinlich mehr Aufwand wie alles andere. Es ist einfach eine eingeschlafene Kommunikation, das heißt aber nichts Gutes. Die meisten Menschen glauben eben, dass sich die Symptome direkt auch nach dem Essen zeigen. Das ist auch so ein Irrglaube, ne? Ich vertrage alles. Dem ist aber nicht so. Also wenn man zu spät am Abend isst, das hatte ich euch schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, oder die falschen Dinge isst, dann merkt man das oft am Morgen mit Bauchschmerzen oder extremer Schwäche bis hin zu psychischen Symptomen. Dann erkennen die meisten Menschen eben den Zusammenhang zum Essen am Abend vorher nicht mehr. Und auch so generell Zeitverzögerungen erkennen die nicht. Und auch Ärzte nicht. Die fragen auch immer, Zusammenhang zum Essen muss direkt runtergeschluckt. Aua, ansonsten gibt es keinen Zusammenhang zum Essen, definitiv nicht. So ein weiterer Klassiker der Fehlinterpretation ist auch, wenn man zum Beispiel am Morgen Müsli aus also schleimbildenden Haferflocken und schleimender Milch zu sich nimmt. Natürlich in dem Glauben, es wäre gesund, ist keine Frage. Dann zur Arbeit geht und am Schreibtisch anderthalb Stunden später Übelkeit oder psychische Symptome verspürt, dann führt man das immer auf die Arbeitsbedingungen, die Kollegen oder den Chef zurück. An das gesunde Frühstück, was man da irgendwie morgens gegessen hat, in Anführungszeichen, da denkt man nicht mehr dran. Und es kommt einem auch nicht in Sinn. Wir brauchen eben ein Grundverständnis über die Länge des Verdauungstraktes und die Zeit dieser peristaltischen Wellen. Also das müsst ihr euch immer wieder auf den Schirm rufen, dass da eine Zeitverzögerung da ist. Das sage ich immer wieder, weil es eben nicht so einfach ist mit der Beobachtung, also mit der Selbstbeobachtung, ne? Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden wir nur oberflächliches Wissen haben und auch nur im oberflächlichen Teil des Verdauungstraktes nach Störungen suchen. Ne? Dann sind wir aber auch nicht besser wie die Medizin, die ständig Magenspiegelungen anordnet oder wie eben oben berichtet, gleich mal einen ganzen Magen entfernt und damit Unsummen an Geldern verplempert und eigentlich genau weiß, dass die Störungen nicht im Magen zu finden sind, aber aus Mangel an Wissen oder auch aus Profitgier dann Magenmedikamente verordnet, die lebensbedrohliche Nebenwirkungen haben, wie Nierenversagen oder also. Die Listen sind lang. Aber mit Ernährungsumstellung? Nee, damit haben sie nichts am Hut. So eine Umfrage von Statista aus dem Jahre 2016 zeigt, dass ca. 20% der Bevölkerung glauben, sie reagieren zum Beispiel empfindlich auf Laktose, also diesen Milchzucker. Der Anteil der Bevölkerung, die aber eine medizinisch nachgewiesene Milchzuckermalabsorption haben, im Dünndarm haben, liegt aber nur bei der Hälfte dieser Zahl. Also, und dann sagt man gerne Menschen, die eine wirkliche Laktoseintoleranz haben. Die Laktose ist jedoch nur ein kleiner Bestandteil der Milch. Ein Glas Milch enthält ungefähr 10 Gramm Milchzucker. Die Zahl variiert dann irgendwie zu anderen Milchprodukten kaum. Also es ist fast gleich, Käse, Joghurt, also es ist dann wirklich egal. Die ist fast identisch. Anders sieht es jedoch aber eben bei einem anderen Stoff in der Milch aus. Also diese Laktose und auch laktosefreie Milch, das ist alles, das ist überhaupt kein Ansatz. Da macht man sich wirklich nur noch gemütlich, kann man alles machen wie immer und macht es laktosefrei und hat so ein bisschen das Gefühl, ist besser. Das ist ein Stoff, der natürlich auch zu Reaktionen führen kann, der in der Milch ist, aber das ist nicht der, der wirklich gefährlich ist, sondern es sind andere. Also eben anders sieht es dann aus bei einem Stoff in der Milch, der viel schlimmere Symptome macht und Dauerschäden eben auch im Dünndarm verursacht. Und das ist das Casein. Also 80% des Gesamtproteins der Milch ist Casein. Casein ist derart verklebend, dass es von der Industrie als Bindemittel und auch als Leim verwendet wird. Also die meisten unserer Etiketten, die wir benutzen und irgendwo draufpappen und die dann nicht mehr abgehen, die sind aus 100% Casein hergestellt. Also damit ihr mal so ein Verständnis bekommt, wie sehr das klebt. Je fester praktisch aber auch so ein Milchprodukt ist, desto höher ist eben auch der Gehalt von Casein. Also brauchst du gar nicht nachlesen, es gibt wirklich so eine Regel, je fester, desto mehr ist da drin. Also Quark zum Beispiel enthält 80% davon. Käse etwas weniger und Milch so circa 3%. Diese Produkte können Menschen nur schwer bis gar nicht verarbeiten, die Casein enthalten. Butter hingegen hat einen kleinen Anteil von 0,6%. Und bei mir in den Gruppen ist es tatsächlich so, dass 9 von 10 Menschen in Bezug auf Caseine in der Butter überhaupt nicht anschlagen. Und deshalb schließe ich sie aus meinen Ernährungsprogrammen auch nicht aus. Da gibt's immer mal einen, der sagt, oh, ich habe da ein komisches Gefühl, der soll es weglassen. Aber eigentlich ist es wirklich, die meisten Menschen vertragen das wirklich gut. Also wir haben ja nur keine hochgradigen Allergien, sondern wir müssen eben nur diese Klebstoffe weglassen. Das ist wichtig, dass ihr das versteht. Also dass es hier nicht um Allergien als solches geht. Caseine sind extrem schleimbildend und bedeuten für den Darm und für die Darm-Gehirn-Achse ein ganz enormen Aufwand. Und nicht nur das Casein und deren unverdaute Peptide, also die auch Exorphine genannt werden, ich komme da noch später zu, bilden beim Abbau eben einen toxischen Stoff, welcher ins Blut gelangt und so die Hirnschranke durchbricht und zu psychischen Problemen oder zu der Potenzierung von psychischen Problemen führen kann. Also nun sind auch noch Leber und Nieren mit dieser Ausleitung dieser Giftstoffe beschäftigt. Ein riesiger Aufwand, der sich also nicht nur mit Bauchschmerzen oder Schwäche bemerkbar macht, sondern auch mit psychischen Symptomen. Du siehst, das ungute Gefühl im Büro muss nicht das Arbeitsklima betreffen, sondern eben dein Haferflockenmilch, Müsli schafft es auch von alleine. Also eine lebensbedrohliche Konzentration dieses Giftes im Blut zu vermeiden, hat der Dünndarm sich was super Schlaues einfallen lassen. Er verdünnt praktisch seine Außenwand und perforiert die richtig und lässt das opiumähnliche Gift in den Bauchraum austreten und schützt praktisch dich und deine Darm-Gehirn-Achse und vor allen Dingen dein Gehirn vor diesen Toxinen, welche deine Psyche in enormem Maße beeinflussen können. Hier erkennst du auch einen der guten Gründe, warum Dünndarmschmerzen nicht genau lokalisiert werden können. Durch genau diese Verteilungsfunktionen können sie überall im Bauchraum auftreten. Ein medizinischer Test ist also nur über eine Bestimmung des Caseins im Blut möglich. Die Bestimmung ist aber eben nur dann möglich, wenn du auch so viel Unmengen Zeug dir davon reingestopft hast, dass der Dünndarm faktisch überhaupt nicht mehr kann und in so einer Art Ausnahmezustand ist und seine Außenhaut praktisch von selbst perforiert. Und da habe ich hier wirklich, also das ist ein unfassbar gutes Patientenbeispiel. Also ich habe hier so Sportmanager, die haben in Behandlung oder die wollten in Behandlung kommen, sagen wir es mal besser so. Die sind auch schon so Mitte 70, haben hier Michael Schumacher gemanagt und da ist ja jetzt nichts mehr zu managen. Also und das war ziemlich harmonisch. Die sind jetzt auch so weit in Rente, denke ich. Die haben, glaube ich, alles in Sack und Tüten. Und die Frau die kommen aus Stuttgart. Ja, was soll ich euch sagen, ne? Fleisch hoch und runter, Gluten hoch und runter, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, wie die sich ernähren, das ist euch klar. So, dann wird, wenn sie auch irgendwo anders sind, wenn die hier zum Beispiel auf Mallorca sind, dann fliegen die mit ihrer Privatmaschine, da wird alles eingekauft, was es überhaupt da bei dem Metzger irgendwo in Stuttgart da überhaupt gibt. Da wird alles eingeflogen. Und die Frau ist eine sehr kleine und schlanke Frau, die hatte immer so einen aufgeblähten Bauch. So, und dann ist sie in Stuttgart da zum Arzt gegangen und dann hat sie gesagt, ja, mein Bauch ist immer so aufgebläht. Und hier seht ihr das. Du glaubst doch nicht, dass irgendein Mediziner bei einem aufgeblähten Bauch, ich meine, wie weit sind die in der Anatomie? Ja, dass der da mal drauf kommt, irgendwie zu sagen, es könnte doch irgendwie was mit der Darm-Gehirn-Achse zu tun haben. Und es könnte doch irgendwas mit eurer Ernährung zu tun haben. Ich meine, es ist ein ganz simpler Zusammenhang. So. Ja, dann haben sie gesagt, ja, sie schauen mal ein bisschen rein, haben so eine Magenspiegelung gemacht und ihr dann irgendwie was erzählt, dass da irgendeine Schleife ist und da ist sicher eine Ablagerung. Ja klar, wir haben Ablagerung im Dünndarm. Ja, was machen die? Natürlich, die sind ja versichert bis unter die Hackekante. Und dann wird die natürlich operiert. Und in diesem nachoperierten Zustand kam die dann jetzt praktisch bei mir an. Also ihr glaubt nicht, was da dann passiert ist. Also und die wurde auch nicht wirklich richtig aufgeklärt. Also man schnippelt dann so ein bisschen auf, nimmt eine Schlinge aus dem Dünndarm, der ist ein paar Meter lang, kann man eine rausnehmen, ist ja nicht so schlimm, und näht das wieder zu. Jetzt steht in dieser ganzen in dieser Diagnose, sie hätten den Dünndarm dann übernäht. Ja, das kannst du aber, das ist für einen Laien ist das nicht richtig zu lesen. Die haben den nicht einfach wieder übernäht, sondern die haben ihn übernäht, weil der Dünndarm, das kannst du aber jetzt auch so oder so lesen, ne? Und das heißt, der Dünndarm hat ja praktisch diese Möglichkeit, sich zu perforieren, und das wurde praktisch in die Nähtechnik nicht mit einbezogen. Also irgendeine Schneiderin hätte es wahrscheinlich irgendwie besser verstanden. Also man hat ihn zu straff praktisch zusammengenäht. Die Dame kriegte keine Ernährungsempfehlung, die konnte alles essen, wie sie immer gegessen hat. Also die ganzen Opioide wollten wieder austreten aus ihrem Dünndarm, und was passiert? Der dehnt sich und dieses Stück, was sie übernäht haben, reißt. Notoperation, also eine Wippeloperation, ist eine der schlimmsten Operationen, glaube ich, nach einer Herzoperation mit dem größten Risiko. Die wurde praktisch von unter der Brust bis unten alles aufgeschnitten, aufgeklappt, weil der ganze Inhalt des Darms sich im ganzen Bauchraum verteilt hat. Also alles aufgeklappt, alles gesäubert, alles rausgeholt. Dann wahrscheinlich den Dünndarm richtig zusammengenäht, bei der Gelegenheit gleich die Gallenblase entfernt. Und so kam die dann zu mir. Die hat abends, dann hat sie da abends ihren Tatort geguckt und sich Nüsse reingepfiffen und war immer mit Koliken, Bauchschmerzen einmal die Woche in Stuttgart im Krankenhaus. Ihr glaubt doch nicht, dass dann so eine Frau, ja, also mit so einer Geschichte, jetzt irgendeine Ernährungsempfehlung bekommt. So, und jetzt kamen die auch zu mir, und ich habe denen aber allen beiden gleich gesagt, es geht hier nicht ohne radikale Umstellung. Also das ist eine riesige Problematik und wir müssen da, ja, das geht nicht. Also nee, also der Fleisch und der Willi, und der will ja immer am Abend sein Fleisch, und das können wir nicht. Also das können wir nicht umstellen. Also, und dann habe ich, und ich mache das in so Fällen immer so, also wenn Leute diese Bereitschaft nicht haben, dann kann ich das auch nicht behandeln. Also weil ich habe eine derart hohe Erfolgsquote, und die will ich auch behalten. Und wenn ich ein Krankheitsbild bekomme, dann rocke ich dir das, aber ich brauche praktisch von demjenigen die Bereitschaft. Weil das ist das Anstrengendste, also Krankheitsbilder selber, die Anstrengendste, das macht mir gar nichts. Aber das ist das Anstrengendste, wenn du da jemanden behandeln willst und der dann immer nochmal sagt, oh, ich musste aber gestern Abend dann wieder meine Nüsse essen, weil irgendwie ich krieg's nicht anders hin. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also dann sagt man auch, im Chinesischen sagt man dann, also dann ist der Leidensdruck der Menschen noch nicht groß genug, dann müssen wir eben abwarten. So, und ich habe das eben abgelehnt, und dann habe ich die jetzt eine ganze Weile nicht gesehen und traf die Tochter im letzten Jahr und sagte so, oh, wie geht's denn der Mama, wie ist denn alles gelaufen? Ja. Die Folge war dann, man hat die Milz entfernt, man hat die Bauchspeicheldrüse, ich weiß gar nicht, ob die entfernt haben oder was mit der, irgendwas war noch mit der Bauchspeicheldrüse. Auf jeden Fall ist sie in einem katastrophalen Zustand, und also da wurde ein Organ nach dem anderen entfernt, die Milz auf jeden Fall, und dann wusste man nicht mehr weiter, und jetzt ist sie gerade in der Reha, und dann sage ich, was denn für eine Reha? Naja, sie soll dann die Ehe und die psychischen Probleme mit dem Papa aufarbeiten, eine 74 Jahre alte Frau. Erstmal klaust sie der alle Organe, versaust die von oben bis unten, und dann darf sie jetzt ihre Ehe aufarbeiten. So sieht es da draußen aus. Mit keiner, nicht einer dieser Ärzte hat irgendwas gesagt, dass wir jetzt hier was von der Ernährung umstellen müssen. Das ist die Realität. Leute, die den Gallenblasen entfernt wird, da wird auch nicht mal ein Zusammenhang zu Fetten, zu irgendwas hergestellt. Klar bin ich ja, also ich denke auch immer, es wird der größte Mist gegoogelt. Man kann sich ja auch wirklich mal mit auseinandersetzen, machen Leute aber nicht. Es ist so. Ich kann euch auch nicht sagen, warum es so ist. Es ist aber so. Und das ist jetzt so eine, ja, kann man jetzt sagen, ist so eine Generation, aber ist hier nicht. Die beschäftigen sich auch mit Netz hoch und runter, sind überall in der Welt unterwegs, und Ich finde, da kann man sich mit auseinandersetzen. Aber es ist auch so die Generation, die natürlich auch arzthörig ist und denkt, der Arzt wird mir das schon sagen, wenn ich das muss. Aber du bist hier immer wieder in dieser Komfortzone. Wenn sie es eben nicht gesagt kriegen, dann nehmen sie es eben dankend an. Und die hatten praktisch, als sie zu mir kamen, alles in der Hand, das wirklich noch zu verändern. Also das hat so einen dramatischen Verlauf genommen. Aber im Endeffekt mit einem aufgeblähten Bauch, Leute. Ne? Also so geht das los. Und und da ist eben die Aussagekraft von Ärzten, das ist zu wenig. Ne? Also Caseinetests sind schlichtweg nicht aussagekräftig und Laktosetests auch nicht. Da wird irgend so ein Test gemacht, so, nö, kannst essen, was du willst, aber wenn der Dünndarm sich aufbläht, dann hat er doch anscheinend Schwierigkeiten. Und also diese Tests sind zu banal für dieses Gesamtpaket an Störungen, die Milchprodukte eben verursachen, ne? Oder eben auch Backwaren. Wir kommen da gleich noch hin. Du hast also bis hierhin also schon so viel über die Unwissenheit der Medizin, den Verdauungstrakt, Darm-Gehirnachse und die Unklarheit gehört. Also wir können es nicht Mediziner oder medizinischen Tests überlassen oder irgendwelche Schnelltests da bei der Tante in der Apotheke, ob wir Reaktionen oder Störungen wirklich haben oder nicht. Wir können das nicht Menschen, also wir können doch nicht Menschen das Gefühl absprechen, dass sie für ihren Verdauungstrakt oder ihre Darm-Gehirnachse, dass sie ein Gespür dafür haben, dass sie irgendwas nicht gut vertragen. Ich wiederhole mich hier immer wieder gerne. Die Reaktionen der Darm-Gehirn-Achse sind zutiefst persönliche Angelegenheiten. Und wenn irgendjemand sagt, er verträgt irgendwas nicht, dann ist es so und dann ist das eigentlich ausreichend. Dass ich diesen Podcast hier mache, spricht wirklich für eine hochgradige Intoleranz. Also auch von Medien, Journalisten, von Ärzten ganz klar. Also dass da ein ganzes System und eine Milliardenindustrie dranhängt, das wissen wir alle. Aber auch praktisch eine Unwissenheit und eine Intoleranz, also anderen Leuten gegenüber, ne? Also Leuten gegenüber, die irgendwas verändern möchten. Und Aussagen von Medizinern, die von Unklarheit geprägt sind, solltest du also nicht als Referenz herbeiziehen. Denn die Forschung darüber, unzählige Studien und Beweise, liegen seit den 80er Jahren vor. Ich erzähle euch das hier nur im Buch, hau ich euch diese ganzen Vermerke, Verweise, Forschungsergebnisse hinten rein. Das ist so unfassbar viel, dass wir es eigentlich nicht ignorieren dürfen. Und du da, der du vielleicht die eine oder andere Intoleranz nachgewiesen bekommen hast, ja, stell dich bitte nicht in Geschäfte und sag Sätze so wie ich, ja, also ich habe das wirklich. Ja, das geht mir sowas von auf den Zeiger. Wirklichkeit, ja, Wahrheit ist was Echtes, was Existentes, das ist da, was Greifbares, Konkretes, ja, Gegenständliches, keine Ahnung, Stoffliches, aber vor allem Spürbares. Und maß dir bitte nicht an, über einen anderen Menschen zu urteilen, was er spürt. Das Gespür für unseren Körper ist uns doch längst verloren gegangen. Nun müssen wir es uns wieder schwer erlernen, ja? Deshalb hört ihr hier auch diese Podcasts, um wieder irgendwas zu erlernen über euren Darm, über eure Verdauung, über eure Darm-Gehirn-Achse. Und das ist der einzige gangbare Weg. Der Mensch, der spürt, dass er das eine oder andere Lebensmittel nicht gut verdaut und versucht für sich einen Weg zu finden, ist der Wirklichkeit ganz sicher näher, wie der mit diesem Diagnosezettelchen da in der Hand, wo wirklich krank draufsteht. Nahrungsunverträglichkeiten sind in der klinischen Praxis wirklich schwer zu objektivieren, da es tatsächlich nur wenige Tests gibt, also wenige Unverträglichkeitstests, also Milchzucker, Fruchtzucker, Sorbit. Es gibt wirklich wenige geeignete Tests. Der zweite Lebensmittelbestandteil, der wirklich massivste Probleme verursacht, ist das Klebereiweiß-Gluten, das in Getreiden vorkommt, aber auch von der Lebensmittelindustrie als Klebstoff isoliert wird und auch gerne in vegane Produkte gepackt wird, eben damit diese veganen Schnitzel, damit die auch schön fest und gummiartig werden. Da geht dann auch das ganze Theater schon los mit der Frage, in welchen Getreide denn? Hier bei unseren Gastro-Spezialisten Sherman und Co. lesen wir dann, Gluten ist im Weizen. Na bravo. Also dann genau denselben Fehler machen viele Mediziner und geben dann an Dinkel, in Dinkel wären kein Gluten, also brauchst du nur den Weizen weglassen. Ich habe einige Patienten, die dann immer schön Dinkelbrot essen und sich wundern, dass sich nichts ändert. Gluten habe ich auch schon weggelassen, aber das hat ja nichts gebracht. Und so diese Geschichten kommen dann, na bravo. Also, bei Zöliakie führt diese Reaktion auf Gluten zu einer Entzündung mit Abnahme der Schleimhaut im Dünndarm, aber auch Menschen ohne Zöliakie schlagen extrem auf dieses Klebereiweiß an. Und auch hier führt es zu extremen Veränderungen der Schleimhaut. Und diesen praktisch korallenartigen, also man sagt in der Medizin immer fingerartigen, das finde ich nicht, weil die sind ja viel kleiner, also sehen ein bisschen aus wie Korallen, dieser korallenartigen Sorten, die frei arbeiten müssen, um unsere Versorgung und eben unseren Schutz sicherstellen zu können. Also diese starke Reaktion des Dünndarms auf Gluten würde ich fast noch höher einstufen, wie die Reaktion auf Casein. Aber wenn beides zusammenkommt, ist eine Katastrophe. Also der Verdauungstrakt kann eben mit so einem Kleber wie Casein kaum umgehen, eigentlich gar nicht umgehen. Wenn man sich Gluten anschaut, wenn es aus dem Getreide isoliert wird, dann sieht es echt aus wie so ein Tapetenkleister. Ne? Also mein Opa, wir haben ja früher so Tapeten gekleistert, da, das sieht ganz genauso aus. Ich habe hier in Spanien einen Patienten, der aus der Nähe von Bilbao stammt und dessen Großeltern, die hatten eine Bäckerei. Oder haben die auch noch. Und der junge Mann erzählte mir, dass man in der Gegend, in der er da aufwuchs, tatsächlich mit Mehl Wände tapeziert. Also dieses Klebereiweiß Gluten, also heißt ja auch lateinisch Leim, klebt nicht nur dein Brot zusammen, es verklebt auch den Dünndarm. Gluten kommt in Weizen, in Dinkel, in Gerste und in Roggen vor. Also die Schleimhautfalten im Dünndarm, die Zotten, kommen mit all diesem Leim nicht zurecht. Das kann zu Entzündungen führen, muss es aber nicht. Und das, was wir praktisch als Zöliakie diagnostizieren können, es ist eben nur, wenn es mit einer Entzündung in Verbindung steht. Aber es gibt Studien seit den 80er, 90er Jahren bei psychischen Erkrankungen, dass es eben zu einer Veränderung dieser Schleimhaut führt. Und das reicht eben schon. Oder eben zu einer extremen Überschleimbildung, bei der Körper versucht, eben diesen Kleber wieder loszuwerden. Ja? Ihm aber immer mehr praktisch einklebt und einschleibt, um ihn ans abzutransportieren. Das ist ein riesiges Desaster. Und das siehst du eben an diesen aufgeblähten Bäuchen auch mitunter. Das sieht man bei Frauen besser, bei Männern nicht so. Die haben also stärkere Muskeln im Bauchraum. Bei Frauen kann man sehr oft sehen, dass die dann wirklich aussehen wie schwanger. So, und nun kommen wir zu einem dritten Stoff, der für den Dünndarm ein riesiges Desaster vorstellt, darstellt, der ist auch im Backwaren vorhanden. Also der wird praktisch Backwaren zusätzlich zu diesem schon ausreichend schwierigen Gluten hinzugefügt und das ist Gliadin. Also Gliadin ist hochdehnfest und kaum elastisch und wird hauptsächlich dafür eingesetzt, diese Krume und die Stärke zu verkleistern. Wenn du das im Labor an die Finger bekommst, dann kannst du das nur mit Alkohol lösen. Das ist kaum mit Wasser zu lösen. Und Gliadin ist eigentlich auch ein körpereigener Stoff, ein Antikörper, also diese berühmten IgA, IgG, der im Blut, aber auch in anderen Körperflüssigkeiten vorkommt. Und ist eigentlich dazu da, irgendwie Viren, Pilze und Bakterien abzuwehren. Aber der hat in Backwaren absolut nichts zu suchen. Ist aber super verklebend und für diesen Idioten, der da Brötchen kauft, dann sieht so richtig schön aus. Dann sieht so richtig so schön aus, wie ein Brötchen eben aussehen muss. Es muss schön aufgehen, es muss schön fest sein, weil ich will ja so ein dickes, fettes Ding, damit ich für meine, keine Ahnung, was das da in Deutschland kostet, paar Cent, dann auch noch so ein richtig fettes Ding bekomme. Also wir kommen den ganzen Dingen, die in Backwaren die den Backwaren praktisch beigemischt werden, nur ganz langsam auf die Spur. Aber diese Geschichte hier mit dem Gliadin, diese Studien gibt's auch seit den 80ern, meine Lieben. Also das ist nichts, was wir nicht wissen oder was jetzt eine neue Erkenntnis ist. Die gibt's sehr, sehr lange. Also die Darm-Gehirn-Achse reagiert auf Backwaren ganz immens und nicht nur auf glutenhaltige, auch auf sogenannte glutenfreie, denn dort kann das Gliadin auch vorkommen. Es ist ja kein Gluten. Und ich habe mich wirklich immer gewundert, also warum eben meine Patienten eben auch, wenn man umstellt auf Gluten, warum die eben immer anschlagen. Und da ging meine Forschung eben dahin, also wirklich zu fragen, was ist denn jetzt in diesen glutenfreien Lebensmitteln eben auch noch drin, worauf die Patienten so stark reagieren. Und das ist eben dieses Gliadin, was noch extremer klebt wie das Gluten. Und es sind teilweise auch Triebmittel. Also es gibt in Berlin da diese eine Bäckerei in Prenzlauer Berg, wo ich ganz viele Patienten habe, die immer auf diese Triebstoffe von denen anschlagen. Und da gibt's, also das sind diese Klebstoffe und in Verbindung mit dem Gliadin und den Triebmitteln. Also das glutenfrei immer aufs Tütchen zu schreiben, das ist für mich nicht ausreichend. Für mich gibt's aber so eine Grundregel, das muss man wirklich sagen. Also von Backwaren sind die ohne Triebmittel. die werden am allerbesten vertragen. Also wenn du jetzt so Cracker hast in glutenfrei oder irgendwelche Chips in glutenfrei oder es gibt auch dieses Brot, dieses Reisbrot, was so ganz dünn ist ohne Triebmittel, das wird ziemlich gut von den Leuten vertragen. Aber sobald so ein Triebmittel drinne ist, dass das hochkommen soll oder die Krume verschönert, also alle diese Aufhübsch- und Verschönerungsmaßnahmen, die funktionieren nicht und die vertragen die Leute überhaupt nicht. Und also es geht nicht nur drum, eben, und das ist mir ganz wichtig und was ich meinen Challengern auch immer wieder sage, es geht nicht drum, glutenfrei zu essen. Also nimm dieses Etikett praktisch von deinem Tütchen. Es geht drum, Klebstoffe wegzulassen. Also, und ich halte eine Ernährung praktisch, deren Kohlenhydrate hauptsächlich aus Backwaren bestehen, für absolut ungesund, ne? Ob nun glutenfrei or not. Also wenn du dann einfach nur, weißt du, denkst, du stellst jetzt alles um auf glutenfrei und behältst also diese schlechten Essmuster von, ich esse dann Brot und den ganzen Mist irgendwie so weiter, dann das ist der Veränderung nicht genug, muss ich echt sagen. Klebstoffe werden in Backwaren immer zugemengt und können vom Dünndarm eben schwer bis gar nicht verarbeitet werden. Also wir müssen diese ganze Brot, Abendbrot und was weiß ich, Brotnummer, die müssen wir wirklich aus unserem Ernährungssystem rausnehmen. Die Dünndarmzotten erneuern sich eben unter normalen Umständen alle 2 bis 3 Tage, ne? Also wenn du dich gut ernährst. Und der Körper verkürzt, also wenn du diese ganzen Sachen, also dieses Gliadin, Gluten und Casein, wenn möglich noch zur gleichen Zeit, isst, dann verkürzt er diesen Rhythmus bis in erneuert statt aller 2 bis 3 Tage dann alle 6 Stunden. Weil die Zotten ständig verklebt sind, weil die ständig verschleimt sind und weil die schlichtweg nicht mehr zu gebrauchen sind. Das muss eben nicht sein, dass die entzündet sind. Also lass diese Zöliakelie-Nummer ist kein Beweis dafür, dass du das nicht verträgst. Und da braucht keiner kommen und fragen, ach, hast du das dann wirklich? Ja, du hast dann wirklich keine Entzündung. Das ist aber alles. Ansonsten ist der Körper völlig überfordert mit diesem Dreier-Cocktail. Und das ist das, was man eben auch wahrnimmt. Einen aufgeblähten Bauch oder eine totale Schwäche nach dem Essen, da die Energie, die praktisch die Darmgehirnachse braucht, dem Rest des Körpers eben definitiv nicht zur Verfügung steht. Also eine Schwäche nach dem Essen geht gar nicht. Also wenn du eine Schwäche nach dem Essen oder ein paar Stunden nach dem Essen hast, also dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Darmgehirnachse wird den ganzen Tag bombardiert mit Botenstoffen. Sie muss unfassbar viele Informationen verarbeiten, um eine adäquate Antwort auf viele Reize zu finden. Und dann kommen wir mit Lebensmitteln, in denen der Kleber hochgezüchtet wurde, damit das Brötchen schön lange satt macht. Ja, was bitte soll das denn? Ja, stehen wir noch auf dem Feld und müssen bis zum Sonnenuntergang durchhalten? Wenn etwas lange satt macht, heißt es, dass der Verdauungstrakt schuftet wie verrückt, um dieses Lebensmittel eben zu verarbeiten, um wieder loszuwerden im Endeffekt. Und das heißt doch wohl nichts Gutes, ja? Studien haben längst bewiesen, dass sich zum Beispiel Magenentleerung und Darmtransport verlangsamen, wenn die Speisen Casein, Gliadin oder Gluten enthalten dieser Magen-Darm-Trakt braucht eben mehr Zeit, um diese Funktion zu erfüllen. Das kann man sich ja auch vorstellen. Dann hängt dieses Klebzeug dann, das ist im Endeffekt wie im Mund auch. Wenn du was Klebriges im Mund hast, musst du tausendmal und nochmal und Wasser und nochmal trinken und nochmal versuchen zu schlucken. Und so ist es im Darm im Endeffekt genauso. Die Reaktionen des Dünndarms auf Nahrungsmittel treten eben zeitverzögert auf. Und dann ist es eben wichtig, das auch zu beobachten, in welchem Teil dieses Verdauungstraktes eben jetzt die Störung ist. Die schnellen Reaktionen zeigt nur der Magen. Und der Magen kommt da, der haut dir da die Säure rein. Und da ist oftmals das Problem nicht. Die Störungen in den anderen Teilen des Dünndarms, die dauern eben. Das kann dann irgendwie eine Stunde, 2 Stunden bis 3 Stunden nach dem Essen sein. So, und dann hauen sich die meisten Leute schon irgendwie was Neues drauf. Also dann merkst du eigentlich gar nicht mehr, wie lange es jetzt wirklich gedauert hat. Viele Menschen erkennen dann eben den Zusammenhang zum Essen nicht mehr. Dazu gehört ein Wissen eben über den Verdauungstrakt, peristaltische Wellen, bla, das hat man alles schon. So, ihr Lieben, und bis hierhin waren wir nur in den banalen, strapazierten Teil der Darmgehirnachse im Darm. Was das alles aber mit deinem Lymphsystem und deinem Abwehrsystem macht und deinem Gehirn macht, das ist verheerend. Also haltet euch fest, jetzt kommt's dicker. Also wenn du es nicht hören willst, wenn du weiter Brötchen essen willst, dann schalt jetzt lieber aus. Also wir haben Erkenntnisse und Studien darüber, die bereits Anfang der 80er Jahre beginnen. Und wir haben bis heute keine ausreichende Aufklärung darüber. Da an diesen minderwertigen Lebensmitteln die Lebensmittelindustrie verdient, dadurch diese daran erkrankten Menschen, Die Pharmaindustrie verdient, es werden Arztpraxen und Krankenhäuser am Laufen gehalten und ihr unterstützt den Wahnsinn eben auch noch mit eurer Bereitschaft, nichts verändern zu wollen und nehmt diese Info, ach, du musst nichts verändern, dankend an. Der wunderbare Dr. Kalle Reichelt von der Universität in Oslo, den werde ich hier, euch hier noch ein paar Mal zitieren, weil ein unfassbar guter Forscher. Und der schlägt bereits seit Ende der 80er die Forscherteams um ihn drumherum, also die im großen Austausch natürlich auch mit Amerika stehen, die schlagen schon seit den 80ern Alarm. Da dieser extreme Aufwand, den der Dünndarm und unser gesamtes lymphatisches System da betreibt, zu mannigfaltigen Reaktionen im Gehirn führt. Man entdeckte Ende der 80er bereits den engen Zusammenhang zu Epilepsie, zu Autismus, zu malignen Lymphomen sowie den großen Zusammenhang zu psychischen Erkrankungen. Das ist eine andere Art von Unverträglichkeit. Das ist die Unverträglichkeit unseres Gehirns. Die auf im Dünndarm gebildete psychoaktive Peptide wie Exorphine, also im Darm gebildete Opioide, das sind hochgradige Gifte, zurückzuführen sind. Und die Abbauprodukte von diesem Casein, dem Gliadin und dem Gluten sind. Also ein japanischer Forscher, Professor Yoshikawa aus Japan, hat herausgefunden, dass nur ein Molekül des Glutens 15 Opioidsequenzen herstellt. Das musst du dir mal vorstellen, wie viel das ist. Wie viele verschiedene Gifte in deinem Körper rumgeistern. Es ist also leicht zu erkennen, dass dies zu einem großen Problem werden kann, wenn der Abbau unzureichend oder gehemmt ist. Ein unzureichender Abbau von Casein, Gliadin und Gluten führt zu psychoaktiven Effekten und es führt zu psychischen Erkrankungen und es führt definitiv zu einer Potenzierung bereits vorhandener Störungen. Und das würde alleine auch schon ausreichen. Bei mehr psychotischen Patienten als von den Forschern erwartet, stieg die Anzahl, also ich hau euch die Studien nachher ins Buch. Es ist eine lange Liste. Es gibt so viel Forschung darüber. Das kann man einfach nicht ignorieren. Also ich sag's, man kann nicht irgendwie 2018 Bücher schreiben, in denen steht, es gibt keine handfesten Studien. Weil du einen eingeschränkten Geist und einen zu kleinen Teller hast, von dem du isst. Also wirklich, also bei diesen psychotischen Patienten stieg die Anzahl von diesen spezifischen IgA-Antikörpern, die mit praktisch Gluten, Gliadin und Casein im Zusammenhang standen, stieg die Anzahl immens. Das hatten die Forscher echt nicht erwartet und wir sind hier jetzt irgendwie Mitte der 80er. Also wir finden diese erhöhten IgA-Werte auch bei Schizophrenie-Patienten. Wir finden die bei Kindern und bei Menschen mit Down-Syndrom. Wir finden die bei Epilepsie und bei Unmengen anderer Erkrankungen. Ich gehe hier noch detaillierter später drauf ein. Unmengen dieser Giftstoffe, die hier nicht nur im Blut landen, sondern aber auch über die Pfortader, die Leber und die Nieren überlasten, geistern durch euren Körper. Diese Exorphine gelangen über die Darmgehirnachse ins Gehirn und sind unter anderem für Psychosen, eben Schizophrenie und Epilepsie verantwortlich, aber auch für Multiple Sklerose, Parkinson, Amyotrophe Lateral Sklerose. Die tragen überall bei unseren Erkrankungen Krebs, Tumore, Einlagerung, Ablagerung. Die spielen bei allen unseren Erkrankungen eine Rolle. Dr. Kalle Reichelt erklärte bereits in den 80ern, das Problem, original zitieren, das Problem ist normalerweise, dass die Ernährung als letztes Mittel versucht wird, obwohl wir Beweise dafür haben, dass Opioide die normale Reifung des zentralen Nervensystems hemmen. Und es ist kein Wunder, dass wir oft zu spät sind oder dass es Zeit braucht, um den Krankheitsverlauf zu ändern. Studien zeigen deutlich, dass trophische Veränderungen, also Veränderungen, die Ernährung betreffend, diese Erkrankungen auslösen. Die Ausscheidung der Giftstoffe aus dem Körper dauert eben lange. Da die Nieren sehr gut für Konservierung von Peptiden und Proteinen geeignet sind, muss man jetzt schon mal sagen, bleiben praktisch diese Giftstoffe sehr, sehr lange im Körper. Also die werden überall eingelagert. Also man findet die überall. Die Forscherteams um Kalle Reichelt fanden heraus, dass es 28 Wochen einer Ernährungsumstellung bedurfte, um die Harnausscheidung von Peptiden, also in so einer Doppelblindstudie, gefolgt von Urinanalysen und Bewertungsskalen eben, dass es 28 Wochen braucht, bis das alles aus dem Körper raus ist und sich das alles wieder normalisiert und die Nieren auch normalisieren. Das geht also einher mit den Erkenntnissen, die wir heute haben, dass also eine Umstellung der Genetik, also dass es den ganzen Körper vom Grunde her zu verändern und wieder auf praktisch den Genschalter umzuschalten, ne? Wo man sagt, wirklich, hier ist eine genetische Veränderung, die du zwar getragen hast, aber die hat sich verändert, das bedarf 28 Wochen. Also, dass sich eben bestimmte Proteine umbauen müssen, das liegt daran, dass erstmal diese alten Proteine gelöst werden müssen. Und das bedeutet ja eben bei den meisten 20, 30, 40, 50 Jahre alter klebriger Mist aus deinen Organen zu lösen. Und bereits in Doppelblindexperimenten in den 90ern war das, mit Gluten und Schizophrenie, wies Dr. Kalle Reichelt darauf hin, dass alle Studien der konventionellen Medizin in viel zu kurzer Zeit durchgeführt werden. Auch bei Schizophrenie fand er in einer Doppelblindstudie heraus, dass die Peptidmuster eben diese 28 Wochen brauchen, um sich zu normalisieren. Und wenn man eben bei uns eine Studie gemacht hat, wurde immer ganz kurz angesetzt und wird was geguckt, ach, das ist keine Veränderung, es braucht einfach eine Zeit und dieses Wissen ist nicht neu. Also manchmal habe ich dann wirklich das Gefühl, ja, man hätte gerne dieses schlechte Ergebnis. Dann ging es eben weiter, also dieser Austausch eben auch mit Amerika, dass eben Forscher wie Jason Kennedy forschte über die Frage, kann Gluten auch einfach nur ein unangenehmes Gefühl hervorrufen, da man eben durch die Forschung mit Schizophrenie-Patienten in Doppelblindstudien, das waren eben so, da hatte man eben auch diese Aufzeichnung über augenscheinlich gesunde Menschen. Und das konnte man eben, diese Ergebnisse bekommst du eben nur nebenbei, weil das ja keiner finanziert. Das finanziert ja keiner irgendeine Studie bei nicht kranken Menschen, wie die jetzt auf Gluten oder Casein reagieren. Aber diese ganzen Studien, die praktisch in 90er noch finanziert wurden, da gab es dann eben diese Aufzeichnung über diese augenscheinlich gesunden Menschen. Und Kennedy beobachtete, dass praktisch ganz normale Menschen, die eben diese Cocktails von diesen drei Klebstoffen bekamen, eben, dass die Probleme entwickelten, dass die Verschwörungstheorien entwickelten, die gegen sie arbeiteten oder ihre Unterstützung, ihre Besessenheit oder Willen hervorzurufen. Sie litten plötzlich unter Negativität oder mangelnden Einsichten, also was zu Verfolgungswahn führte. Sie spürten und sie imitierten plötzlich Dinge, die irgendwie nicht zu ihnen, sondern zu engen Freunden oder Verwandten gehörten. Also normale Menschen, ja, zeigten Verhaltensmuster, die zum Krankheitsbild einer paranoiden Schizophrenie passten. Wir konnten solche Experimente natürlich nicht mehr an Menschen durchführen, deshalb sind diese Aufzeichnungen so wichtig. Also sie wurden alle bereits vor der Gründung der Ethikkommission durchgeführt und liegen somit bereits eben lange Jahre zurück, aber sie liegen vor. Und in dieser Zeit injizierte Professor Heath in New Orleans freiwilligen Häftlingen mit dem, also praktischen Medikament mit dem Namen Tarexin. Also es war ein Serumpräparat aus Casein, Gliadin und Gluten, was so viele Menschen jeden Tag freiwillig sich einwerfen. Und die Häftlinge zeigten ein definitiv schizoides Verhalten. Also da gibt es Videos drüber, ich habe die Videos gesehen. Die Studie zeigt und sagt, das Ergebnis der Studie sagt eindeutig, Casein, Gliadin und Gluten führen und sind primär Schizophrenie fördernd. Also vergesst nie, es bilden sich hochgiftige Opioide, 15 Opioidsequenzen in einem Molekül Gluten. Wir brauchen nicht von irgendwelchen Farbstoffen und Lebensmitteln und Zusatzstoffen im Essen oder Giften auf den Feldern oder die beschichtete Pfanne. Wir brauchen über das gar nicht reden. Wenn wir uns derartige Dinge Tag für Tag antun und unsere Kinder systematisch vergiften und abhängig machen, ja? Es handelt sich um suchtmachende Opioide. Kalle Reichelt sagt dazu Originalton. Eine Ernährungsumstellung ist jedoch nicht einfach und kann als sozial isolierender Vorgang erlebt werden. Schließlich erschweren die Opioide es, das fragliche Lebensmittel wie in allen Suchtzuständen wegzulassen. Es ist, abgesehen von den alten Essmustern, die wir sowieso schon haben, und alles, was du gespeichert hast, was wir in den vorigen Podcasts schon besprochen haben, diese ganzen intergenerationalen Übertragungsmuster, die alleine sind doch schon vielfältig. Was bitte suchen suchtmachende Opioide in deinem Körper? Die Vorstellung, diese Klebstoffe weglassen zu müssen, führt bei Menschen zu Aggressionen oder auch zu Aggressionen auf andere Menschen, die diese Klebstoffe weglassen möchten oder weglassen. Das habt ihr alle schon beobachtet. Das ist ähnlich dieser Nummer wie beim Alkohol. Ach ja, du und er trinkst nicht mehr, hast überhaupt keinen Spaß mehr. Dieses ganze bla 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 bei Sucht gibt es auch bei Opioiden Klebstoffen. Da kommt es zu einer überdimensionalen Aggression auf die Leute, die Veränderungen einleiten wollen. Wenn du eine Veränderung einleitest, hältst du den anderen den Spiegel vor und das führt oft zur Ablehnung und zur Aggression. Also, nochmals und immer wieder, mach deine Ernährung selbstverständlich, häng nicht das Schild glutenfrei raus. Das kann zu mächtigen Reaktionen der anderen Süchtigen führen. Sondern lass die Klebstoffe einfach weg. Auch alle Backwaren mit glutenfreien Etikett sind nicht des Rätsels Lösung. Versuch, deine Ernährung so natürlich wie möglich und so selbstverständlich wie möglich zu halten. Es ist, wenn du mit diesem glutenfrei, wenn du dann wirklich ständig an dieses glutenfreie Regal rennst, schränkst du dich selber ein. Du schränkst deinen Horizont und deinen Einkaufsbereich extrem ein. Und wenn du das machst, dann rennst du dann in irgendwelche Restaurants und fragst nach glutenfreien Dingen. Also und es wird am Ende des Tages wird es so aussehen, dass du eben nicht genug essen kannst. Also weil ich habe es letztens mit meinem Sohn erlebt, der wohnt außerhalb von Berlin Richtung Spreewald. Wir waren dort essen und am Nebentisch sitzt eine Frau mit ihren Eltern, die so Mitte 50, die Eltern waren so wahrscheinlich Mitte 70, 80. Und fragt in so einer Kneipe im Spreewald, haben die denn auch was Glutenfreies? Oh, ich dachte schon. Und wir grinsen uns alle an und denken so, na, da warten wir doch mal, was da jetzt die Antwort ist. So, dann rennt die da in die Küche. Dann wird natürlich, ich weiß schon, wie das Gespräch abläuft. Dann sagt der Koch, nee, wir haben ja alles Gluten. Und nur irgendwie aus Angst, irgendwas falsch zu machen, sagt er, nee, es gibt nichts. So, dann geht die zurück und sagt, nee, wir haben nicht glutenfrei. Ist die ganze Karte war voll mit glutenfrei. Wir haben da köstlichst gegessen. Also dann, es praktisch war ja nur, die Tochter praktisch wollte glutenfrei essen. So, dann hat die natürlich nichts zu essen bekommen bei dieser dämlichen Frage. Und dann haben die Eltern auch nichts gegessen. Und dann haben die da nur was getrunken, sind wieder gegangen. Und wir haben köstlichst gegessen, sage ich euch. Also es gibt so viele Sachen, die du dir selber zusammenstellen kannst. Also was soll denn das, dass du die Verantwortung irgendeinem Koch in der Küche im Spreewald abgibst? Also was du isst und was du isst oder was du nicht isst. Oder ich hatte es jetzt gerade mit Patienten in Monaco, die sind dann irgendwo nach Grasse da gefahren, haben so einen Ausflug da in dieses Parfüm-Dings da gemacht. Und dann waren sie da irgendwo essen und dann mit dieser Wichtigtuerei. Ja, haben sie ja auch was glutenfrei? Natürlich kriegst du da nichts zu essen. Ja, dann kannst du dir irgendwie einen Salat bestellen. Aber wenn du auf die Karte guckst, es ist so viel glutenfrei. Du kannst dir das ja alles zusammenstellen. Also hängt nicht dieses Etikett raus. Es führt zu negativen Reaktionen, die in dem Restaurant gucken dich immer doof an. Es gab da im Spreewald blöde Gesichter. Es gibt in anderen Restaurants blöde Gesichter. Es muss nicht sein. Beschäftige dich selber mit dem Essen und dann kannst du dir die wunderbarsten Sachen zusammenstellen. Und du willst es ja eben auch vermeiden, dass diese Reaktionen kommen. Und das sind Reaktionen von den anderen Süchtigen. Es ist einfach so. Die kriegen es selber nicht hin, eine Ernährung umzustellen, wissen es oftmals. Und du hältst ihnen eben den Spiegel vor. Mach es nicht. Mach es einfach selbstverständlich. Ich weiß, es gibt tausend Leute, die ihre Sachen wegen anderen Sachen da, ihre Teller zusammenstellen. Das interessiert mich gar nicht. Ich stelle das um und so ist es. Also und es sollte halt immer, wenn du es umstellst, es sollte eben immer auch, und auch wenn man das bei Kindern macht, ist eine ganz wichtige Nummer, es sollte immer praktisch ein positiv identifizierbarer Grund für die Entfernung von Gegenständen, wollte ich gerade sagen, also von Lebensmitteln aus deiner Ernährung geben. Und vorzugsweise auch einige wissenschaftliche Belege, und deshalb mache ich hier diese Geschichte, dass ihr eben wisst, da gibt's einen Anlass, und dass ihr einfach sagt, nee, das muss ich jetzt rocken, das nehme ich jetzt raus. Dass da eben wirklich eine klare Absicht da ist. Also einfach nur, ja, wir machen das jetzt mal glutenfrei, ohne Sinn und Verstand, finde ich, ist auch nicht das Rätsels Lösung. Das wirst du auch nicht lange durchhalten. Aber je mehr ihr darüber versteht und auch den Zusammenhang versteht, desto mehr und so leichter fällt ihr das eben auch. Und ich hoffe auch, dass der Letzte bis hierhin verstanden hat, welcher Gefahr wir uns hier aussetzen und welcher Gefahr du deine Kinder aussetzt. Das glaubt ihr nicht. Also Kinder bis zur Pubertät sind in ihrem zentralen Nervensystem recht anpassungsfähig. Also bis zum Alter von 2 Jahren können wir eine Gesundung, also spielend, einleiten. Aber spätestens vor der Pubertät sollten die Kinder in einem regenerierten Zustand sein. Also da sich dann danach begeben sich in den Erwachsenenmodus und dann wird alles ein bisschen komplizierter. Also es ist wirklich einfach, die Kinder noch in gesunde Zustände zu versetzen. Das muss euch auch immer klar sein. Das ist wirklich Spiel. Nur du hast hier die Absicht, du musst es machen. Diese ganzen Prozesse können sogar vor der Geburt beginnen. Also und jetzt wird's echt, boah, ich find's immer wieder eklig, wenn ich dran denke. Diese ganzen Prozesse können eben vor der Geburt beginnen, da auch in der Muttermilch intakte Antigene gefunden wurden, sowie Milchproteine, insbesondere dieses Rinderlaktoglobulin in der Muttermilch. Also die Muttermilch ist eigentlich Kuhmilch, wenn du dich so ernährst. Dr. Kalle Reichelt hat Beweise dafür angeführt, dass auch Nahrungsproteine im Allgemeinen, also Gluten ist in der Muttermilch zu finden und auch Gliadin. Im Besonderen eben kann es auf ein gestilltes Baby übertragen werden und es können Nahrungsproteine in der Muttermilch eben auch als intakt nachgewiesen werden. Und die ganze Übertragung beginnt bereits, ihr ahnt es, während der Schwangerschaft. Und das ist das, was ich hier immer krähe und hoch und runter krähe. Ist mir wurscht. Ich finde nicht, dass es ein bestimmtes Alter gibt, wo man keine Kinder mehr bekommen muss. Aber wenn du das machst, dann halte diesen Körper sauber. Dann lass dir dieses halbe Jahr Zeit und regeneriere deinen Körper, weil das wird alles an die Kinder übergeben. Und das sehen wir da draußen. Und das muss gestoppt werden, Leute. Es muss gestoppt werden. Reinigt eure Körper, lasst praktisch diese Opioiden weg. Und man hat da viel geforscht über diese Frage auch, wie hoch denn die Glutenmenge in der Muttermilch sein darf, um signifikant zu sein. Ne? Da das natürlich so ein Argument der Murmeltiere ist, ach ja, sind ja nur kleine Mengen und Bestandteile und bla bla bla. Kalle Reichelt sagt dazu, es muss betont werden, dass die Menge gering ist. Der Punkt ist jedoch, dass sogar Spurenmengen wichtig sein können, da sich diese Peptide ansammeln und zusammensammeln, wenn die Proteine nicht richtig abgebaut werden. Das ist also ein anderer Fakt, als wenn du Gift zu dir nimmst, die gut und schnell abgebaut werden können. Dann könnte der Körper das gut schaffen. Doch hier wird im Baby nur angesammelt. 15 Opioid-Sequenzen pro Molekül. Ja, ich sag's euch mal jetzt noch ein paar Mal. Dass die Spurenmengen dieses Peptids schnell eine große und eine sehr wichtige Rolle für die Gehirnentwicklung des Babys sein können, ist nicht von der Hand zu weisen. Wir brauchen nicht wirklich eine erhöhte Aufnahme, um in Schwierigkeiten zu geraten. Dass der Transport von intakten Nahrungsproteinen vom Darm zur Muttermilch ins Blut stattfindet, wird durch sehr viele Arbeiten und Studien veranschaulicht, in denen intakte Antigene in der Muttermilch gefunden wurden. Und man weiß, dass sogar 2,5 Nanomol Protein pro Milliliter Blut zu einer Lawine von Peptiden führen können. Dass dieser Mechanismus schwerwiegende Konsequenzen tragen kann, zeigen zahlreiche Forschungen und Veröffentlichungen. Die Peptidfragmente von Milchproteinen und die Induktion von Antikörpern betreffend, die unter anderem insulinproduzierende Zellen zerstören und Diabetes mellitus verursachen und bestimmte Formen von Epilepsie. Also wen wundert es dann, dass wir immer mehr Kinder mit schwerwiegenden Erkrankungen zur Welt bringen, ja? Bei Neurodermitis, Allergien, das ist ja noch das Kleinste. Die Kinder werden mit Diabetes geboren, mit Schlaganfällen, die haben Schlaganfälle im Unterleib, mit Krebs, mit Epilepsie, mit psychischen Erkrankungen. Das ist verheerend, in welchen Zuständen die Kinder zur Welt kommen. Das alles, diese ganzen Studien, und das gilt alles seit Anfang der 80er, seit den 80er, 90er Jahren als bewiesen. Aber auch, wenn du jetzt nur mal zurückgehst auf die Suchtproblematik des Opioids, dann kannst du Folgendes nachvollziehen. Also da gibt es verschiedene Studien. Also ich habe mal eine ganz schöne, das ist eine schöne, muss ja nicht immer eklig sein. Also Frankreich hat so getestet, also die haben praktisch schwangeren Müttern, also die eine Mutter hat immer Lavendelkekse gegessen, die andere Mutter hat immer Aniskekse gegessen und die andere hat immer Pfefferminztee getrunken. Und dann hat man später festgestellt, dass diese Mütter, also dass diese Babys, in den Tests hat man das festgestellt, dass dieses Baby, was eben Lavendelkekse bekommen hat, eine absolute Affinität zu Lavendel hatte, das andere zu Anis und das andere eben zu Pfefferminz. Leider hat man dann auch festgestellt, dass die Babys rauchender Mütter eine absolute Affinität zur Milch haben, die Nikotingeschmack hat. Guten Appetit. Und so wird es auch mit Gluten, Gliadin und Casein sein. Ein Opioid, welches dein Baby kennt und was suchtmachend ist, beginnt bereits im Unterleib. Und wir beginnen mit einer gut gemeinten Muttermilch, was durch das Stillen zum Manifestieren dieses Suchtverhaltens führt. Deshalb wird wirklich schlecht. Also das ist praktisch so ein schleichender. Es ist ein schleichender Prozess. Das beginnt praktisch über die Nabelschnur. Dieses suchtmachende Verhalten. Also ich finde es immer wieder, also praktisch diese Milch mit dem Nikotingeschmack, also diese Studie, das habe ich nie vergessen. Also die ist schon wirklich, die gibt's eine Weile. Aber das habe ich nie vergessen. Es hat mir immer vor Augen geführt, dass es also wirklich ein kleinen Baby dann eben, da wollte ich gerade hin, eben nicht schlecht wird, wenn es Milch mit Nikotingeschmack bekommt, sondern es reflektiert halt eben damit Unterleib, weißt du, da war es gemütlich, da war es warm, da ging es mir noch gut. Und so ist es mit Gluten, Gliadin und Casein schlussendlich auch. Und deshalb wird's mir auch immer schlecht, wenn ich Mütter sehe, die praktisch diese drei Stoffe essen und dann immer ihre Babys bis zum Anschlag stillen, ja, also dann wenn möglich über Jahre. Und du immer siehst, oh, ich kann da gar nicht hingucken. Ich immer denke, oh Gott, was diese Babys jetzt alles bekommen. Also eine andere Studie ist auch wirklich sehr interessant, da die bildgebenden IgA-Antikörper, die gebildeten IgA-Antikörper zu allen Schleimhäuten im Körper transportiert werden. Also diese Antigene, die produzieren, die gibt's eben nicht nur jetzt im Gehirn, sondern die kommen eigentlich wirklich in allen Schleimhäuten und Schleimhautfalten vor. Und es wurden praktisch intakte Antigene nach dem Essen im Blut von autistischen Kindern gefunden. Also die Studien kennt ihr vielleicht, die von denen hört man immer wieder. Aber parallel erforschte man durch diese Doppelblindstudien auch annähernd gesunde Kinder. Also das sind dann die immer glücklichen Zufallsstudien, die ich ja immer so liebe, da Forschungsgelder eben für diese angeblich gesunden Kinder ja nicht zur Verfügung gestellt werden. Aber man erkannte, dass Mittelohrentzündungen bei den angeblich gesunden Kindern, die werden eben auch durch diese Antikörper hervorgerufen. Also praktisch diese Flüssigkeit, die praktisch diese Retention im Ohr, die einen guten Nährboden für Bakterien schafft. Und in dieser Flüssigkeit fand man bei all diesen Kindern, die Mittelohrentzündungen haben, immer Antikörper gegen Gluten und Casein. Man konnte sehr leicht einen Zusammenhang erkennen. Also du siehst, es ist nicht nur immer bei diesen großen Erkrankungen. Es wird halt immer nur über die großen geforscht. Aber diese ganz einfachen Störungen, die auch bei anderen Kindern vorkommen, darüber gibt es keine Studien. Das erkennst du nur, wenn du sie genau liest. Und diese Antigene, die zirkulieren im Endeffekt im Körper und die können in allen Schleimhäuten abgelagert werden und können überall zu Reizung und Entzündung führen. Machen sie überall. Machen sie in der Schilddrüse, machen sie im Unterleib, machen sie überall. Und Entzündungen spielen eben auch, wie wir heute wissen, eine tragende Rolle bei Depressionen. Die Studien aus den 90er Jahren belegen eine Zunahme und Verstärkung der Depression durch Gluten, Gliadin und Casein. Und wir wissen heute, dass bei allen Depressionen Entzündungen eine Rolle spielen. Also wir brauchen überhaupt nicht vom Legen von Depressionen sprechen, wenn wir die Ernährung und unsere Darm-Gehirn-Achse nicht sauber halten. Eine auch äußerst relevante Forschung ist, die haben wir auch seit den 90ern, dass wir beim Down-Syndrom sehr hohe IgA-Antikörper gegen all diese Lebensmittelproteine finden. Man weiß, die Wirkung von Nahrungsproteinen zeigt sich bei allen Down-Syndrom-Kindern durch eine abnormal überforderte Verdauungskapazität und eine abnormale Darmschleimhaut. Also, das heißt, es gab bei allen Hinweise auf eine erhöhte Darm, also Durchlässigkeit, die auf Opioide Vergiftung rückschließen lässt. Also, wenn wir uns damit weiter zufrieden geben, und das dürfen wir nicht, Beim Down-Syndrom kommt es im Endeffekt in der Entwicklung zu einem Stopp in der Gehirnentwicklung. Und das ist nicht ein russisches Roulette, weil irgendwie jemand zu alt ist. Ja? Wenn wir uns weiter damit zufrieden geben, dass Genetik eben dieses russische Roulette ist und wie beim Down-Syndrom mit vielleicht zu alten Eltern zu tun hat, dann bleiben wir in der Murmeltierzone. Natürlich ist bei alten Eltern die Chance höher, dass die die Gifte in hoher Konzentration eingelagert haben. Jedoch kommen diese Vergiftungen auch bei jungen Eltern vor. Und so kommen die Down-Syndrom-Kinder wieder häufiger vor, da die Eltern in schlechten Zuständen eben auch immer jünger werden und in einem Alter sind, wo Down-Syndrom noch nicht getestet wird. Und so schleichen sich die Down-Syndrom-Kinder wieder in unser Leben. Ja, Schakka, wo sie doch jahrelang nicht mehr zu finden waren. Ja, es ist ja kein Wunder bei einer Abtreibungsrate von 95%. Was maßen wir uns an, Leben auszusortieren, obwohl wir definitiv nicht alles unternommen haben, um gesunde Genetik zu gewährleisten. Das steht niemandem zu, Leute. Also Down-Syndrom-Kinder auszusortieren, steht niemandem zu. Wir müssen in die Prävention und wir müssen auch in der Genetik diesen Erkrankungen und auch genetischen Defekten, denen müssen wir einen Schritt voraus sein. Und das können wir. Und das ist mir immer so wichtig, Leute. Bevor wir Familien planen, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist nicht schwer. Das bedeutet nur eine Bereitschaft. So, und jetzt zitiere ich euch dann nochmal Dr. Kolle-Reichelt 1995. Leider ist es äußerst schwierig, die Erforschung von Ernährung und den Einfluss auf neurologische Erkrankungen, Psychosen und Genetik zu finanzieren. Die Neuropharmakologie ist aus offensichtlichen Gründen sehr dominant geworden. Der düstere Zustand der Patienten und ihrer sozialen Integration machen in vielen Fällen mehr Forschung zu einer dringenden Angelegenheit, aber wir kämpfen hier gegen Windmühlen. Und dass ich mich hier jetzt praktisch immer noch auf Studien, die 30 Jahre alt sind, berufe, das seht ihr daran, die Neuropharmakologie war überaus erfolgreich. Wir haben keine Forschung mehr auf diesem Bereich. Aber die Forschung liegt vor. Was wir alles hätten aufhalten können, wenn wir da weitergemacht hätten, wirklich Leute, ich will gar nicht drüber nachdenken. Aber wir haben diese Forschung und wir müssen für uns damit was machen. Ja, also wir haben so schlechte Ärzte. Ich habe mir gerade, da gibt's auf RTL, und das ist wirklich spannend, also ich gucke sonst kein RTL, aber da gibt's so eine Mediathek, und da gibt's so eine Sendung, die heißt Der Nächste bitte. Und das ist wirklich spannend. Das sind ganz normale Ärzte, die werden jetzt als Helden, das sind ja auch noch die Guten, ne? Das sind die Guten. Und da werden dann, wird in der Arztpraxis gefilmt, beim Kinderarzt, Doktor, und bei irgendeinem Gastroenterologen. Und das sind jetzt die Guten. Und da wird gefilmt. Also ich habe gedacht, mir wird's schlecht. Also, und da ist wirklich eine Geschichte, die muss ich euch erzählen, weil das passiert mit unseren Kindern Tag für Tag. Diese Folge heißt, und es war irgendwie, ich glaube, im Januar diesen Jahres, die Folge heißt, der kleine Philipp hat eine üble Angewohnheit. Also diese Folge, wie die schon heißt, da wird es dir doch schlecht. Was kann denn ein 15 Monate altes Kind für schlechte Angewohnheiten haben? Es geht, also wir sind in der Praxis von einem Dr. Horn in Berchtesgaden. Also so, und Untertitel, echte Ärzte für die Patienten, für Patienten alles geben, so in dem Grundtenor. Dr. Horn, so ein typisch 50-jähriger Mann, der nicht älter werden möchte, weist direkt darauf hin, dass er ja so Unmengen viele Zertifikate und Wochenendkursen belegt hat und die hängen dann alle in so einer Art Propagandakasten, würde ich das jetzt mal nennen, im Wartezimmer. Und direkt in der ersten Einstellung drückt er dann auf die Latte Macchiato-Taste der Kaffeemaschine und ich denke schon, ja, eigentlich würde ich da jetzt schon gehen, wenn ich mit meinem Kind da wäre. Also, da fragst du dich wohl, wer hier jetzt praktisch so eine üble Angewohnheit hat, er oder der kleine Philipp, aber egal. Also die Mutter kommt mit dem kleinen Philipp, 15 Monate, und erklärt, das Kind hat ein Problem. Also natürlich keine üble Angewohnheit, das würde die Mutter gar nicht im Mund nehmen, die Mutter ist so Mitte, Ende 30. Sie selbst hat einen sehr aufgeblähten Bauch, woran du praktisch ihr eigenes Essverhalten also schon ablesen kannst. Und die Mutter ist hoch beunruhigt, ja, und sagt, ihr Kind hat Probleme. Die Mutter hat es mit dem Handy gefilmt, Also der kleine Philipp steckt sich die ganze Faust in den Hals und erbricht. Das tut er 3 bis 4 Mal pro Woche. Und die Mutter sagt, das ist eine Essstörung und sie hat große Angst. Die Mutter kommt rein, Philipp mit der Milchflasche in der Hand, der Arzt mit der Milchkaffeetasse in der Hand, nicht in Brust, aber so ist es. Abhören, Mund schauen, alles okay, Philipp ist nicht beeinträchtigt. Der Arzt sagt alles, ja, er hatte das Gefühl, da wäre ein Fremdkörper, den er vielleicht rauswürgen will. Ja, aber da ist ja nichts. Also der Anfang war eigentlich nicht schlecht. Also da kommen wir wieder zu dem Ding, definiere Fremdkörper. Wenn du glaubst, das wäre ein Stück Gummi vom Spielzeug, dann reicht das eben nicht aus. Was wäre, wenn es ein Stück Gummi aus der Nahrung wäre, ne? Und bis dahin reichen aber eben die Ansätze nicht. Und bei keinem Kinderarzt und bei keinem Schulmediziner. Auch bei keinem Gastroenterologen. Die Mutter zeigt ein Video, der kleine Philipp bricht Unmengen von weißer Milch-Gluten-Pampe aus. Ne? Der steckt sich wirklich diese Fingerchen in den Mund und er versucht immer und er macht es so lange, bis praktisch dieses ganze Zeug aus seinem Bauch rauskommt. Ne? Ganz gezielt die ganze Hand in den Hals und wirkt praktisch diesen hochopioiden Cocktail wieder aus. Wo du denkst, wie schlau ist dieses Kind? Ja? Wie schlau ist dieses Gespür, wirklich zu sagen, ich kotze das lieber wieder aus, als dass der Körper das praktisch in seinem kleinen Bauch verteilt. Das ist unglaublich. Er hat wirklich das Gefühl, dass es raus muss. So, Dr. Horn sagt, yippie, das ist kein körperliches Problem. Das sieht nach einer schlechten Angewohnheit aus. Ein Verhaltensmuster, der kleine Philipp will Aufmerksamkeit und es gibt kein relevantes medizinisches Problem. Die Mutter scheint erst ungläubig und glaubt so die Konkurrenzgeschichte mit der Schwester nicht ganz. Das siehst du ihr irgendwie an. So die Schwester, die ein bisschen ältere Schwester, hat sich die Hand in der Autotür eingeklemmt und will natürlich auch nach Dr. Horn Aufmerksamkeit. Also die Therapie für die Mutter soll jetzt sein, die soll die Hand aus dem Mund ziehen und das Brechen eben verhindern von dem Kind. 6 Wochen später kommt die Mutter, sagt, sie hat geschimpft, sie hat gewütet, sie hat ignoriert, sie hat abgelenkt, sie hat gesungen, nichts hat geholfen. Und sie sagt wirklich, wortwörtlich, sie ist sprachlos, sie ist hilflos und sie ist sehr beunruhigt. Und sie hat Angst und sagt, das ist nicht normal. Und du siehst das der Mutter an. Die Mutter spürt, dass es sich um ein großes Problem handelt. Er erbricht und dann geht, also er sagt das Original, er erbricht und dann geht es ihm gut und dann macht er es tagelang nicht mehr und dann erbricht er wieder. Und das sagt sie dem Arzt. Manchmal macht er das auch direkt nach dem Essen und manchmal erst ein bisschen später. Also Nachfrage des Arztes hier nochmal. Denken Sie, dass ein Zusammenhang zum Essen da ist? Die Mutter antwortet, ja, definitiv. Die Mutter sagt, sie hat das Gefühl, er kann die Nahrung nicht herunterschlucken. Da ist etwas im Weg. Die Maßnahme von Dr. Horn, wiegen, messen, alles tutti. Der Moderator, das ist so lustig, der Moderator ist schon total genervt und sagt schon, ja, und wie geht's jetzt weiter? Aussage der Mutter, Aussage des Arztes praktisch an die Mutter, also das ist das Therapiekonzept dann nach 6 Wochen wieder. Die Mutter muss sich mehr anstrengen und sich daran halten, was der Herr Doktor gesagt hat. Originalton. So, hä? Du denkst so, hä? So, Abschluss der Behandlung für Philipp ist, Philipp bekommt für seine üble Angewohnheit Fäustlinge. Der kriegt dicke Fäustlinge aufgesetzt, damit er das in den Griff bekommt. Jetzt sitzt das Kind da, nach dem Essen kriegt dicke Handschuhe aufgesetzt, sodass er sich die Finger nicht mehr in den Hals stecken kann. Die passen ja jetzt schließlich nicht mehr rein. Der Arzt ist wirklich ein Held, RTL, jubelnde Abschlussmelodie. Super. Und der kleine Philipp kann seine Opioide jetzt schön die Darmgehirnachse passieren lassen. Und mit den dadurch entstehenden Erkrankungen wieder zu Dr. Horn gehen. Und in weiteren Folgen kannst du dir dann auch noch angucken, die Ansätze von Dr. Horn für ADHS. Also zapp, zarab, gibt's Ritalin. Impfaufklärung bei Dr. Horn dauert 10 Sekunden. Und schon haben wir uns lebenslange Patienten gezüchtet. Dieser kleine Philipp, diese Gehirnerkrankung ist vorprogrammiert. Der Einzige, der hier ein Gespür für die Darm-Gehirnachse hatte, war der kleine Philipp, seine Mutter aber auch. Und der wurde in 8 Wochen, im zarten Alter von wirklich 1,5 Jahren, bereits auf den falschen Weg gebracht und der wird kaputt gespielt. So sieht's da draußen aus, ihr Lieben. Hört auf, es euch gemütlich zu machen. Wir haben alle Erkenntnisse darüber. Aber wir haben auch Mediziner, die es sich gemütlich machen. Nehmt eure Ernährungsumstellung in die Hand. Das wirklich klug zu machen, dabei helfe ich euch. Wir sind hier am Anfang. Eliminiert Gluten, Gliadin und Casein aus eurer Ernährung. Und zwar alle drei und absolut. Ihr da draußen, die ihr die Ernährung anderer kommentiert und euch lustig macht, ja, vielleicht, weil ihr eure eigene Sucht nicht in den Griff bekommt, lasst das. Ihr Großmütter, die ihr die Ernährungsumstellung eurer Kinder und Enkelkinder belächelt, lasst das. Wenn eure Kinder angeben, dass sie sich damit besser fühlen und wenn sie das Gefühl haben, dass sich ihre Kinder damit besser fühlen, dann ist das ausreichend. Ihr Kindergärten und Schulen, überdenkt eure Konzepte. Warum benötigen Kinder eine Bestätigung über Intoleranzen von unkompetenten Medizinern? Es sollte ausreichend sein, wenn eine Mutter angibt, dass Gluten, Gliadin und Casein für ihr Kind ungesund sind. Punkt. Die Murmeltiere sind überall. Aber sie dürfen hier nicht das Kommando für unsere Ernährung übernehmen. Wenn jemand etwas nicht möchte, ja, dann heißt das Nein. Und ihr Lieben, No is a complete sentence.